Guten Morgen miteinander. Schön, dass alle da sind. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist eine von den ganz grossen Fragen von unserer Zeit. Eine Frage, die Menschen beschäftigt. Eine Frage, die nicht loslässt. Eine Frage, die sich nicht abschütteln lässt. Und wenn man sie alle würde sammeln, die Frage, wo wohnt Gott, das würde Bibliotheken füllen. Wo ist Gott? Ja, oder noch besser, warum ist Gott nicht da? Jetzt, wo ich ihn so dringend würde brauchen. Die unendlichen Fragen tauchen immer wieder dann auf, wenn der Mensch am Berg ist. Wenn er nicht mehr weiter weiß. Oder ganz einfach einen Schuldigen sucht. Ja, warum lässt das Gott zu? Er ist ja schließlich zuständig für unser Leben und für unser Wohl. Für unsere Gesundheit und überhaupt. Wenn nichts mehr hilft und nichts als Beweis und Erklärung vorhanden ist, dann gibt es ja immer noch Gott. Und dem kann man gewisse Sachen einfach in die Schuhe schieben. Ich mag mich erinnern, wo wir im 93 hier angekommen sind, da hat es die alte Post da hinten noch gegeben. Und der Posthalter, der hat an seinem Schalter eine Karte aufgehängt. Da muss ich immer wieder dran denken. Und auf dieser Karte ist gestanden, also die Insider wissen es, wer barfuß geht, dem kann man nichts in die Schuhe schieben. Er ist immer barfuß gewesen, auch im tiefsten Schnee. Dann ist er anfänglich noch da in die Post übergelaufen und auf der Schulter hat er seinen Papagei gehabt. Ja, kann man Gott etwas in die Schuhe schieben? Hat er überhaupt Schuhe an? Es ist ja schon interessant, Menschen brauchen ja Gott eigentlich meistens nicht. Weil wir schaffen das selber. Und nur, wenn es einmal nicht rund läuft, dann erinnert man sich so im Hinterkopf an ihn. Kaum jemand weiss, wo Gott ist, allerhöchstens noch vielleicht in einer Bewegung. Ja, der da oben. Ich has dem da oben gesagt, oder der weiss es. Einfach, das ist so diffus. Was ist da oben? An mancher Stelle von der Bibel, vor allem im Alten Testament, scheint es auch nicht so klar zu sein, wo Gott wohnt. Einerseits weiss der Mose, dass Gott, der Herr, über das Universum ist. Und dann lesen wir zwei, dreimal einen Vers, wo in seinen Vorkommnissen so ganz ähnlich tönt. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn, deines Gottes. Oder konkreter noch vom Salomo. Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Mit der Anschlussfrage, wie sollte ich dir ein Haus bauen? Ja, wo denn? Wer vermag es ihm, ein Haus zu bauen? Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern, fragte Salomo. Umso erstaunlicher und präziser denn Texte aus dem Neuen Testament. Da wird's verständlich und persönlich. Da kann man sich denn nicht mehr hinter der Unendlichkeit von dem grossen Gott verstecken und auch nicht hinter seiner buchstäbliche Unfassbarkeit. Ja, wo ist Gott? Wer ist Gott? Das heutige Thema fasst einmal mehr zusammen, was Predigtreihe will, ein geistliches Selbstgespräch. Und der Text dazu, 1. Korinther 3, 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Fragt Paulus. Dazu habe ich drei Titel, die herausfordern können. Der erste, Nichtwissen ist gefährlich. Kommt ja aus den ersten drei Worten raus. Wisst ihr nicht? Der an sich sehr kurze Vers bei 1. Korinther 3, der hat es in sich. Ich kann euch sagen, damit habe ich Stunden verbracht. Nur schon die ersten drei Worte sind bedenklich. Im wahrsten Sinn vom Wort zu bedenken. Denk einmal drüber nach. Ein ganz steiler Einstieg, auch für eine Predigt. Wisst ihr nicht, da stellen sich Fragen, die mit zwei wenigen Worten ergänzt werden können, um sie besser zu verstehen. Zum Beispiel könnte in dieser Frage sein, wisst ihr noch nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das wäre dann das Erstmalige. Und das Zweite, wisst ihr nicht mehr, dass ihr Gottes Tempel seid? So Frage hat mich bewegt beim Vorbereiten. Paulus stellt die Frage inmitten von einem Abschnitt, wo er den Bau vom Reich Gottes darstellt. Selber stellt er sich als Mitarbeiter von Gott dar. Er habe als weiser Baumeister den Grundstein für Gottes Bau gelegt. Viele andere haben noch gebaut an dem Reich. Auf dem Grund, wo es ja nur einmal gibt. Es gibt keine zwei Grundlagen für das Reich Gottes. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Vers 11 im gleichen Kapitel. Damit greift der Paulus zurück auf das Evangelium von Jesus Christus. Der hat mit seinem Wirken, mit seinen handfesten Wundern und vor allem mit seinem ewig gültigen Wort den neutestamentlichen Grund für das Reich von Gott gelegt. Aber wie schon zur Zeit von Jesus, so auch in den Paulusjahren, hat es immer wieder Menschen gegeben, und die gibt es bis heute, wo am Evangelium meinen müssen umzuschrauben und das Leben nicht so ganz stur sehen, dass man da so radikal und auf einmal müsste umkehren. Paulus schreibt, gleiche Kapitel, wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Streu, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeglichen offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es aber ans Licht bringen. Das sind schlicht und einfach Irrlehrer gemeint. Wer auf den Grund von Jesus Christus mit Stroh baut, ja, der baut sich eine Strohhütte. Und das verunsichert viele Zeitgenossen, nicht nur unter den Lesern in der Gemeinde von Korinth. Das verunsichert bis heute. Und darum die beiden Fragen, wisst ihr noch nicht oder wisst ihr es nicht mehr? Und damit, denke ich, ist der Morgen und der Vers auch bei uns angekommen. Es gibt Menschen, auch von der ersten Kategorie, die wissen noch nicht, wer sie in Gottes Augen eigentlich sind. Das wären dann die potenziellen Kandidaten für das Reich von Gott. Das sind die Menschen, die mit dem Evangelium sollen, können und müssen erreicht werden. Mehr aber noch als da, weil wir ja nicht von Evangelisation reden, mehr noch muss uns das als Gemeinde da vor Ort gestellt werden, die Frage, weißt du nicht mehr? Ja, was? Was weißt du vielleicht nicht mehr? Doch das, dass du ein Tempel von Gott bist, von seinem Heiligen Geist, der du dein Leben ihm zum Eigentum übergeben hast. Nicht mehr wissen, das kannst du haben mit deinem momentanen Leben, wo in seiner Fülle, in seinen Anforderungen und in deinem grusamen Leben ohne geistliche Herausforderungen von dem Grundwissen lebt, wo da verankert ist. Was hat sich in dein Leben als Tempel von Gott eingeschlichen und hat den Tempelgedanken einfach überschüttet? Ohne, dass du es gemerkt hast. Ohne, dass sich der in dir wohnende Heilige Geist groß gewehrt hat. Was hat's überschüttet? Nicht mehr wissen, dass du nicht nur Gottes Kind bist, sondern auch noch ein Sitz vom Heiligen Geist. Damit lebt sich's gefährlich. Dann kann ein eigentlicher Tsunami über die hineinbrechen, wo alles zudeckt. Und unter Tsunami verstehe ich vielleicht Verlust von der Arbeitsstelle, die Frage nach der neuen Armut, im Moment statistischerweise ab 50 möglich. Das kann verheerende Auswirkungen haben oder auch deine Gesundheit. Kann wie ein Tsunami sein über dein Leben, wo einfach das zudeckt. Aber eigentlich bin ich ja Kind von Gott. Eigentlich bin ich ja ein Tempel von Gottes Herrlichkeit und von seinem Geist. Aber was ist geblieben? Der Tsunami erschüttert dich, er bringt Zweifel in dein Leben und die Gewissheit vom Glauben ist akut gefährdet. Denn wenn das Fundament vom Tempel angegriffen wird, dann wird es lebensbedrohlich für den Glauben. Und dagegen wehrt sich doch der Inhaber vom Tempel, eigentlich. Der Heilige Geist will seinen Tempel noch wieder zurechtbringen. Lassen wir uns zurechtbringen? Lass dich zurechtbringen. Der Heilige Geist will seine Wohnung, den Tempel, wo er drin wohnt, nicht der Zerstörung preisgeben. Wie ganz anders und mutmachend tönt es, wenn wir einfach mal nicht da dabei stehen bleiben, sondern weiterleben. Leset, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Da redet sich der Paulus inne in seine eigene ganz grosse Freude. Ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist. Punkt. Und ihr seid das auch. Das sage ich euch zu, aus der Kraft von Gottes Geist. Paulus ist so überzeugt, er steht so fest auf dem Fundament von seinem Glauben, weil er dort vor Damaskus selber erlebt hat, wie sein bisheriger Grund verschüttet worden ist, wie kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Oder, um sein eigenes Zeugnis zu zitieren, wenn er schreibt, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann da wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Und wieder unten. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, nichts, aber auch gar nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das dies Zeugnis? Ist das auch dies Bekenntnis? So sieht es doch aus im Tempel vom Heiligen Geist. Die Sicherheit, dass gesunde geistliche Selbstbewusstsein aus Gottes Geist raus, ist die zentrale Botschaft von diesen Menschen, wo ihr Leben zu einem Tempel vom Heiligen Geist haben machen lassen. Da ist nichts mehr von Unsicherheit. Weil das Wissen, ich bin Tempel vom Heiligen Geist, das steht über allem. Da ist nichts mehr von Unsicherheit, nichts von geistlicher Labilität. Da ist Wissen tief im Herzen und tief im Leben innen verankert. Ich bin Tempel von Gott. Und was verändert sich da damit in deinem geistlichen Selbstgespräch? Was verändert sich in der Blickrichtung von deinem Glaubensleben? Wir haben es aus dem Zeugnis von Markus herausnehmen. Es verändert. Eine zweite Frage herausfordert, wer hat denn da etwas dagegen? Das So sieht der geistliche Selbstgespräch aus, wie es Paulus der Römer zusagt. Das hat nichts, Selbstgespräch hat nichts damit zu tun, ich tue mir etwas einreden, was gar nicht ist. Und ich rede mir so lange ein, bis ich selber glaube. Das ist Gewissheit pur. Das ist fest verankerte Sicherheit, wo Gott in dich hineingelegt hat. Wer etwas dagegen hat, soll sich beim Paulus melden. Nur, manchmal sieht unsere Glaubensrealität doch ein bisschen anders aus. Es ist ja wunderbar, dass der Paulus so überzeugt ist, dass er ein Tempel vom Heiligen Geist sei und mir auch. Aber, bist du es wirklich? Oder ist es nicht hier und da so, dass sich da auch gewisse Zweifel melden? Also, bei mir ist es so. Ich muss das bekennen. Bei mir meldet sich ab und zu auch mal Zweifel. Ja, wirklich? Es ist schon klar. Wer auf sich selber schaut und sein Leben ein bisschen analysiert, der muss drauf kommen. Ich bin zwar Kind Gottes, aber sein Tempel. Und schon sind sie da, die Zweifel. So schnell geht's. So blitzartig. Die Zweifel, Kind Gottes, jawohl, da kann ich noch dazu stehen, so wie es der Gotti vor 2-3 Sonntagen gepredigt hat. Jawohl, ich bin Kind Gottes, aber Tempel. Aber da will ich dich fragen, so. Hast du schon einmal davon gehört, dass Gott an dir zweifelt? Zweifelt Gott an dir? Nein, Gott zweifelt nicht. Dafür hat er seinen Sohn, sein Innerste, dein Erlöser in dein Leben hineingegeben. Und damit fängt eine Gleichung an, Fuß zu fassen. Jesus in dir, du bist sein heiliger Tempel. Das gehört beides untrennbar zusammen. Wo sonst soll er denn wohnen, wenn nicht in einem Tempel, wenn es seiner Heiligkeit entspricht? Nein, klar und deutlich nein, es gibt wirklich nichts in dieser Welt und in deinem Leben, was dagegen spricht. Wer Kind Gottes ist, ist auch Sitz und Tempel vom Heiligen Geist. Denn das kann nicht getrennt werden, das gehört zusammen. Gottes Geist bringt zusammen, was zusammen gehört. Jesus und ich. Das darfst du dir richtig egoistisch zusagen. Jesus und ich, nicht immer die anderen. Ja, wenn ich wäre wie der. Nein, Jesus und ich. Wir sind ein heiliges Gespann. Wir gehen vorwärts. Wenn der alte Salomo auch gefragt hat, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen, so gibt Paulus da eine ganz deutliche Antwort drauf. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Du musst wissen, dein Heiland hat dich im Visier gehabt, wo er sich vom Vater trennt hat und Mensch geworden ist. Und durch deine Hinwendung, durch deine Umkehr zu dem Jesus, hat der Heilige Geist Wohnsitz genommen in dir. Die ganze Bibel redet immer wieder vom Tempel, von seiner Beschaffenheit, von seinen Funktionen und von den Menschen, die mit dem Tempel zu tun haben. Mittelpunkt vom Leben. Das war viele noch im Dorf gesehen. Das bunte Leben der Völker hat sich immer um den Tempelbezirk abgespielt. Egal in welcher Religion. Aber vor allem menschlicher, wirtschaftlicher, kultureller Betrieb hat der Tempel immer wieder als Ort von der Gottesbegegnung, von der Anbetung, von der höchsten Autorität in einem Volk gegolten. So auch in Israel. Nur, da ist manchmal nicht mehr so strikt getrennt worden zwischen Kommerz und Glauben. Bis zu dem Moment, wo Jesus in den Tempel gekommen ist und über viele Tische und Verkaufswaren und Verkäufer gestolpert ist. Und dann hat er die Reisslinie gezogen. Jesus hat sich buchstäblich nicht über den Tisch ziehen lassen. Er hat den Tisch auf die Seite geworfen. Ungeachtet von allen Protesten und Traditionen hat er aufgeräumt. Und das mit der folgenschweren Bemerkung, ihr habt das Haus von meinem Vater zu einem Warenhaus gemacht. Und das passt nicht. Folgeschwer deshalb, weil es manchmal auch im Leben von Menschen solche Szenen gibt, wo eigentlich ja Tempel vom Heiligen Geist sind. Aber wenn der Kommerz, Betriebsamkeit oder auch soziale Engagement der Zugang für Gottes Geist zu seinem eigenen Heiligtum, zu seinem heiligen Tempel verhindert und erschwert, dann ist doch etwas faul im Staat Dänemark. Eben, in seinem Tempel. Da will er sein. Das ist sein Zuhause. Frag du dich doch einmal, wo in deinem Leben der Zugang zu Jesus verstellt ist. Frag dich weiter, was von dem Kaufhaus, wo Jesus davor redet, was von dem nicht dazugehört und entsprechend überflüssig ist. Und stell dir noch die dritte Frage, wie kann ich Jesus einen sauberen Zugang zu seiner Wohnung in mir bereiten? Und damit ist dann der Zugang zum Tempel geklärt. Freier Zugang für den Besitzer von seinem Werk. Freier Zugang für dich zum lebendigen Gott, der in dir wohnt. Und damit kommt unseren heutigen Leitvers eine ganz grosse Dimension über. Ich will ihn so auslegen. Du weißt doch, dass du der Tempel von Gott bist und dass sein Heiliger Geist in deiner Mitte wohnt. Kein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Darfst du da setzen. Du weißt, dass du ein Tempel vom Heiligen Geist bist. Ausrufezeichen. Das ist unser Bekenntnis, wo man jedem Widerstand und auch jedem Tsunami entgegenhaltet. Und mit Widerstand ist jederzeit zu rechnen. Du stehst immer noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Und folglich bist du auch gewissen Widerständen ausgesetzt. Die sind einfach da und die kannst du nicht ignorieren. Aber gerade an den Widerständen kannst du wachsen. So sagt man es ja immer wieder. Indem du ihnen mit der Kraft aus dem Tempel von Gott begegnest. Und die Kraft, um die Kraft hat schon der Jeremia gewusst, wenn er sagt, Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Aha, Widerstand könnte Not bereiten. Eben, weil sie den Zugang zum lebendigen Gott einfach ein bisschen verniedlichen oder zudecken oder verschütten. Du bist meine Zuflucht in der Not. Und erst recht der Paulus, wenn er sagt, denn unser Evangelium ist zu euch gekommen, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in grosser Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euren Willen, nach dem 1. Thessalonicher Brief. Eigentlich ist es ja fast wie ein Kontrast, wenn der Paulus davor schreibt, wir sind ein Tempel von Gott, und der Heilige Geist wohne in uns. Denn ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass so ein Tempel auch etwas Wohnliches an sich hat. Vielleicht sogar etwas Heimeliges. Aber genau da geht der heutige Vers eben über die übliche Vorstellung von einem Tempel raus. Ein Tempel, das sind normalerweise kahle Steinwände, harte Säulen, kalte Steinboden, Steinatmosphäre vielleicht sogar. Aber in dem Tempel, wo Gottes Geist wohnt, in dir, da ist nichts von Kälte und Härte und Marmor und so dreht. Wo Gottes Geist wohnt, da ist Geborgenheit, Zuflucht, Wärme und Annahme. Das scheint ein bisschen der Kontrast zu sein. Der äußere Tempel, und darum müssen wir uns ja gar nicht vorstellen, der Tempel sind wir, du und ich. Geborgenheit, Zuflucht, Wärme und Annahme. Da ist eine Atmosphäre, die von der Liebe und von der Zuneigung von Gott prägt und treibt ist. Weil Gottes Geist erfüllt den ganzen Tempelraum mit seiner Gegenwart. Gottes Geist lebt in allen Räumen vom Tempel. In deinem Herzen, in deinem Leben. Er belebt und du erlebst. Im Tempel ist früher das Leben geregelt worden. Im Tempel wird heute das Leben geregelt, weil da redet er. Da hat er das Sagen. Da kommt das Leben die tägliche neue Richtung über. Korrektur, Wegweisung. Da spielt Gottes Wort die entscheidende, wesentliche Rolle. So wie im alten Tempel von Israel auch sein Wort, Torah, eine exklusive Stellung eingenommen hat. So vorherrschend soll es auch heute sein in unserem Leben. Und das alles fürs Leben draussen, wenn wir wieder rausgehen. Für den Umgang miteinander. Weil, wenn wir nur schon aufstehen und uns richtig Ausgang beginnen, dann treffen lauter Tempeleigentümer aufeinander. Haben sie auch so einen Umgang miteinander? So wie es wieder, wie es der Markus erlebt. Haben wir einen tempelartigen Umgang miteinander? Das wünscht sich Gott, das wünsche ich mir auch. Und dafür brauchen wir Kraft, die aus dem Herzen von Gott zufließt. Und noch eine Überschrift, die dritte. Du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. Dein Leben mit Jesus ist sozusagen die äußere Hülle, wo dem Heiligen Geist den Raum schenkt, dass er sich drin kann ausbreiten. Paulus schreibt bewusst davon, ich wohne in euch, in dir. So wie wir unsere Wohnung einrichten, so lässt sich auch auf den Besitzer schliessen, wenn jemand reinkommt. Letzte Woche habe ich unseren Estrich neu sortiert. Lieber Mann, was auch alles zusammengekommen ist. So gemäss dem Sprichwort, was du auf den Estrich tust, kannst du eh gerade entsorgen, brauchst du es eh nicht mehr. Seither sieht es ganz aufgeräumt aus, bei uns oben. Oh, also das Lachen bestätigt es ja. Ja, ich sollte auch mal. Aber fang doch an, nicht im Estrich oben. Ebenso schafft eben der Heilige Geist an unseren Herzen und räumt auf, wo Unnötiges rumliegt. Und er sortiert nicht nur neu, er füllt neue Inhalte dazu in seinem Tempel, dass der mehr und mehr nach Gottes Geist aussieht, dass er ein Geschmäckchen vom Heiligen Geist überkommt. Ihr seid ein Geruch Christi. Weil der Heilige Geist ist ein Geist von der Ordnung und in dieser Funktion schafft er Neues. Und weil er der rechtmäßige Eigentümer von deinem Tempel ist, hat er auch Kompetenz und Vollmacht, aus dem und aus meinem Leben mehr und mehr ein Leben zu machen, wo nach aussen sichtbare Zeichen setzt. Klar und deutlich auf ihn herweisend. In jeder Stadt fallen Kirchen auf, Kathedralen und andere Gotteshäuser. Die muss man nicht anschreiben. Jeder kennt sie. Genauso verhält es sich mit dem Tempel, wo der Heilige Geist drin wohnt. Er fällt auf. Soll er auch in dieser Welt. Er lädt zum Nachdenken und zum Nachfragen ein. Menschen sollen eben an dem Gebäude ihre Orientierung fürs Leben finden. Eine Orientierung, die ja weitgehend untergegangen ist. Du, ein Tempel vom Heiligen Geist, sei ein Orientierungspunkt in deinem Umfeld. Lass dein Leben leuchten. Keine Kirche, keine Kathedrale muss sich grossartig darstellen. Das Äußere spricht genug über den Inhalt, der ihm zugedenkt ist. Nicht anders als ist es mit unserem Tempel in unserem Leben, wo sich der Heilige Geist zu eigen gemacht hat. Der Heilige Geist hat dein Leben gekrallt. Du bist mein. Du gehörst mir. Ist Heiliger Geist drin, kommt Heiliger Geist raus. In deinem Verhalten, in deinen Worten, in deinen Gedanken und überhaupt. Und wenn es nicht so ist, lass dich ja nicht entmutigen von Rückschlägen und so oder eben von Zweifeln. Weil, wenn ich vorher gefragt habe, hat Gott schon an dir zweifelt, müssen wir jetzt weiter sagen, der Heilige Geist kündet dir seine Liebe nicht auf. Er bleibt sesshaft, weil du sein Tempel bist, das Haus von Gott in deiner eigenen Person. Er erfüllt dich mehr und mehr mit seiner Atmosphäre. Er durchströmt seinen Tempel und lässt sozusagen seine heilige geistliche Konsistenz immer dichter werden. Eine Konsistenz, die auf ihn zeigt und die in seinem Tempel mehr und mehr Form gibt. Ein einzelner Buchstabe prägt dann den Tempel. Tu nochmal ein S vor den Tempel ansetzen. Dann hast du Bestätigung. Gottes Geist setzt im Leben den Stempel auf. Lass ihn fest werden. Lass ihn fest bleiben. Halt ihn mit der Kraft von Gott sauber, den Tempel. Gang mutig mit dem Besen in die Decken hinein und bist nicht traurig, wenn dich der Heilige Geist von ein paar Sachen trennt, die heute nicht nötig sind. Und lass deinen Tempel mehr und mehr zu einem sichtbaren Zeichen in deinem Leben werden und nach aussen her leuchten. Das Licht kommt von innen. Da merken die Aussenstehende, da ist jemand daheim. In der dunklen Jahreszeit, wenn wir zum Haus ausgehen, lassen wir immer irgendwo Licht brennen. Ah, da ist jemand daheim. Da kommt kein Einbrecher. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Aussenstehende sollen dein Licht sehen, das aus dem Tempel rauskommt. Vielleicht klopfen sie auch an. Und dann bist mutig und gib Antwort auf die Fragen, die sie haben. Zeig ihnen die Herrlichkeit von Gott in und aus deinem Leben raus. Damit sie lustig werden. Und der Reichtum von Gott auch möchtet haben. Geistliches Selbstgespräch geht bei dem Thema so: Der Heilige Geist wohnt in mir und ich bin sein Tempel. Punkt. Statt Amen. Ich lade euch ein, dass wir einen Moment in der Stille von Gott bleiben und ich werde mit Gebet abschließen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich eine Pusik von dir sehen darf. Dass du mich Tempel von deinem Heiligen Geist nennen tust. Ich danke dir, dass du mir das auch bestätigen tust, noch und noch, immer wieder. Ich danke dir, dass du die Kraft hast, die auch Zweifel aus meinem Leben heraus verdrängt. Ich danke dir, dass ich in dieser Kraft der vorwärts gehen, aus dem Raum raus, aus der Gemeinschaft mit anderen Tempelbesitzern, raus in den Alltag, dort wo Kälte herrscht, dort wo dein Tempel rar wird. Aber ich danke dir, dass du für jeden Schritt Kraft und Zuversicht und auch den Ausblick auf dich schenkst. Und das Gebet bete ich auch für alle, die da sind. Amen.